gemacht hat, Israel?
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Herr, nun bitten wir dich, schließe uns dein Wort auf, dass wir es hören können, wie Jünger hören. Amen. Liebe Gemeinde, fürchte dich nicht. Ich glaube, das dürfte einer der bekanntesten Bibelverse sein, die so im Volk unterwegs sind. Ich weiß nicht, wie oft sie mir als Taufspruch, als Todesanzeige auch begegnet ist. Immer wieder freuen sich Menschen über eine solche Zusage, fürchte dich nicht. Heute Morgen begegnen wir diesem Wort nun beim Propheten Jesaja. Gleich zweimal taucht diese Verheißung auf. In Vers 1 und Vers 5, ich glaube, wir können den Predigtext einfach stehen lassen, da kann man zwischendrin nochmal nachgucken, ob das da auch steht, was der Pfarrer hier vorne predigt. Also gleich zweimal Vers 1 und Vers 5, fürchte dich nicht. Und wenn es gleich zweimal kommt, das ist wie zu Hause, ja, diejenigen, die verheiratet sind, wenn ihr Ehepartner zum zweiten Mal dasselbe sagt, wird es ernst. Dann ist es wichtig. Und so scheint es auch hier etwas Wichtiges zu sein. So als hätten wir das nötig, dass uns das jemand sagt. Und das klingt dann auch so, als wenn wir uns tatsächlich fürchten würden. So wie Menschen, die mir in unserer früheren Gemeinde ihr Herz ausgeschüttet haben. Ich habe jemand vor Augen, er hatte einen fürchterlichen Unfall miterlebt, nicht selber erlitten, nur miterlebt. Jetzt konnte er nicht mehr schlafen, weil die Bilder ihn verfolgt haben. Er fürchtete die Nacht. Die Nacht, die uns doch sonst ist wie eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt. Oder ich denke an andere Menschen, die vom Krebs gepackt sind und bei denen alle ärztliche Kunst machtlos zu sein scheint. Plötzlich meldet sich der Tod, unerwartet, unvorbereitet. Wer sollte sich da nicht fürchten? Ein letztes Beispiel. Es kam jemand jahrelang zum Gottesdienst, ein lebendiges Gotteskind. Und zunächst heimlich und dann immer lauter kriechen von hinten Zweifel ins Gewissen, in die Gedanken ein. Ob mein Glaube stark genug ist? Ob er auch bis zum Lebensende durchhält? Was ist, wenn ich krank werde, wenn die Schmerzen unerträglich werden, wenn ich nicht mehr klar denken kann? Wir kennen doch inzwischen alle Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind. Was ist, wenn es mich erwischt, wenn ich nicht mal mehr beten kann? Eine nagende Furcht macht sich breit. Natürlich finde ich immer wichtig dazu zu sagen, das ist nicht unser ganzes Leben. Natürlich gibt es Grund zur Freude, zum Lachen, zum Singen. Aber es nützt ja nichts, es gibt auch die dunklen Schatten. Wir können sie höchstens verdrängen, aber wir werden sie nicht los. Fürchte dich nicht, haha, höre ich da meine von mancher Furcht gepackten Gesprächspartner sagen, das ist ja leicht gesagt, aber wie soll ich das machen? Und so befrage ich noch einmal unseren Predigttext. Er enthält für mich eine doppelte Überraschung. Zunächst einmal, das fürchte dich nicht, wird jedes Mal wieder begründet. Denn ich habe dich erlöst, denn ich bin der Herr, weil ich dich lieb habe, denn ich bin bei dir. Immer wieder Begründungen. Gottes Wort liefert also nicht einfach nur so einen schnellen Spruch. Ja, kennen Sie so, ne? Wird schon wieder, alles nicht so schlimm. Das sind so die schnellen Sprüche, die wir manchmal loswerden, weil uns auch nichts Besseres einfällt. Aber Gottes Wort liefert nicht nur einen schnellen Spruch ab, sondern Gott gibt uns gleich auch noch den Grund dazu, warum wir uns nicht mehr fürchten müssen. Das war die erste Entdeckung, sagen wir eine formale Beobachtung. Der Zuspruch wird begründet. Und nun kommt das Zweite, mehr inhaltlich im Mittelpunkt der Begründung, warum wir uns nicht mehr fürchten müssen. Im Mittelpunkt steht immer das kleine Wörtchen Ich. Immer wieder. Und das ist ja manchmal durchaus ein bisschen peinlich, nicht? Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ich will bei dir sein, ich bin der Herr, ich habe dich lieb, ich gebe, ich will und so weiter. Also sollten Sie bei mir einen Deutschaufsatz schreiben, ich bin jetzt zum Glück kein Deutschlehrer, das wäre ganz kritisch, aber ich muss ja immer wieder Texte redigieren und da habe ich einen schrecklich kritischen Blick. Ich entdecke Kommafehler, die keiner gesehen hat. Wenn Sie einen solchen Aufsatz bei mir abliefern würden, würde ich ihn ganz dick anstreichen. Würde sagen, das ist ganz mieser Stil. Ja, immer ich und ich und ich, das macht man einfach nicht. So schreibt man nicht und so spricht man nicht und schon gar nicht am Satzanfang. Also wenn, dann verklausuliert man das Ich so ein bisschen hintenrum rein. Und warum macht man das nicht? Weil es schrecklich überheblich ist. Weil wir nämlich so tun, als würden wir das Ich in den Mittelpunkt stellen. So, als wenn wir die absolute Mitte der Weltgeschichte wären. Ich und ich und ich. Mein Ich als die zentrale Größe, um das alles kreist. Nein, das gehört sich nicht. Weil es denn einfach falsch ist. Denn ich könnte das gar nicht alles halten, was ich da verspreche. Ich kann was, ja, aber nicht alles. Meine Möglichkeiten sind eben doch begrenzt. Und darum ist es gut, wenn ich mich nicht dauernd als Mittelpunkt aufspiele. Und darum bin ich, vielleicht Sie auch, bin ich zu Recht misstrauisch, wenn mir jemand zu viel verspricht. Ja, also, ach, jetzt, wir ringen ja so oft als Hänsel zu immer ein bisschen um die Außendarstellung, ja. Image heißt das dann. Oh, da kräuselt's mich immer so, ja. Also, als wenn wir unser Image aufpolieren müssten, dann sagt unsere Kommunikationsabteilung, ja, aber wir wollen das, was wir gut können, auch anständig darstellen, dass die Leute wissen, was sie bei uns Gutes haben. Okay. Und trotzdem, ich bin beim Ich immer ein bisschen zögerlich, weil ich gleich weiß, was auch alles nicht läuft. Und darum, glaube ich, sind Menschen durchaus zu Recht auch ein bisschen misstrauisch, wenn ihnen jemand das sagt, du musst dich nicht fürchten, ich bin ja da. Krankenbesuch, ich komme wieder. Ja, man trifft jemand auf der Straße, dem geht schlecht, ich sage, ich komme jetzt vorbei, ich besuche dich. Und wie oft haben wir es erlebt, dass das Versprechen nicht gehalten worden ist. Dass es eine tolle Idee gewesen ist, aber leider dann doch nicht umgesetzt. Im Laufe der Zeit ist es ja schwieriger, jemand, der lange Jahre krank wird, zu besuchen, sich um ihn zu kümmern. Also, wir sind misstrauisch, wenn einer uns zu viel verspricht und zu Recht. Nun ist allerdings von Anfang unseres Bibeltextes an klar, wer hier eigentlich spricht, welches Ich sich da meldet. Es ist der lebendige Gott selbst. Hier begegnet uns also ein Ich, das unseren normalen Horizont sprengt. Denn Gott, der Herr, ist kein windiger Bursche, kein Bruder Leichtfuß, der schnell irgendetwas verspricht, aber wenig davon auch wirklich hält. Gott sagt, fürchte dich nicht. Und er macht es dann auch gleich konkret. Er erläutert und begründet, warum wir uns an seiner Hand nicht fürchten müssen. Drei dieser Gründe greife ich heraus. Der erste Grund, Gott ist über alle Maßen gnädig. Das Wort Gottes, das wir hier beim Propheten Jesaja lesen, gilt ja zunächst dem Volk Israel, dem Volk des alten Gottesbundes. Dieses Volk ist auf der einen Seite etwas ganz Besonderes, und auf der anderen Seite etwas ganz Gewöhnliches. Auf der einen Seite steht Gottes Handeln an diesem Volk. Er hat die Nachkommen Abrahams wider menschliches Erwarten überhaupt erst zu einem Volk gemacht. Er ist der Schöpfer Israels. Ohne Gott gäbe es dieses Volk gar nicht. Israel ist kein biologisch-historischer Zufall. Und Gott hat dieses Volk zu seinem geliebten Gottesvolk erkoren. Ihr sollt sein. Das ist etwas ganz Besonderes, einzigartig in dieser Weltgeschichte. Aber auf der anderen Seite steht etwas ganz Gewöhnliches. Jedenfalls, wenn ich es mit meinem eigenen Leben vergleiche und mal sage, das ist auch irgendwie ganz gewöhnlich. Dieses einzigartige Volk Israel befindet sich auf einer geistlichen Achterbahn. Sind Sie schon mal Achterbahn gefahren? Oder Sie haben es zumindest gesehen. Ne? Da gibt es so steile Strecken bergauf. Ja? Es geht so richtig aufwärts und alle applaudieren und finden das super. Da stehen Gottes Gebote hoch im Kurs. Und kurze Zeit später geht es steil bergab. Mal ist Gottes Willen für die Menschen in Israel heilig und wichtig. Herr, was willst du? Und mal setzen sie über ihre eigenen Pläne durch und rennen ins Unglück. Ich weiß nicht, ob Ihnen diese Achterbahnfahrt des Glaubenslebens auch aus Ihrem Leben bekannt vorkommt. Jesaja schreibt die Botschaft Gottes für eine Zeit des geistlichen Bankrotts Israel auf. Es war so schlimm mit Israel geworden, dass Gott zum alleräußersten Mittel gegriffen hat. Er hat sein Volk aus dem verheißenen Land verstoßen ins Exil. Den Norden ganz verstreut in alle Weltgeschichte und den Süden nach Babylon. Damit war die Existenzgrundlage Israels zerstört. Gottes Strafgericht hat sein Volk hart getroffen. Und noch schlimmer finde ich die Bemerkung, die steht kurz vor unserem Predigtext. Ich lese es einmal vor. Wegen ihres Ungehorsams hat der Herr über sie ausgeschüttet seinen grimmigen Zorn und den Schrecken des Krieges, dass er sie ringsumher versenkte. Aber, und jetzt kommt's, aber sie merken es nicht. Er hat sie in Brand gesteckt, aber sie nehmen es nicht zu Herzen. Das finde ich doppelt schräg. Da ist keine Spur von Beugung unter Gottes Urteil. Da ist nichts zu lesen von einer Erweckung unter den Verbannten. Da steht nichts von Umkehr und Bekehrung, sodass Gott nun freudig sein Urteil zurücknehmen könnte. Ihr habt euch so gründlich geändert, jetzt habe ich wieder Vertrauen zu euch. Also, hier habt ihr euer Land wieder. Nichts davon, keine Buße, keine Umkehr. Und trotzdem will Gott sein Volk aus der Gefangenschaft erlösen. Trotzdem ist es ihm nicht peinlich, dass dieses verkommene Volk seinen Namen trägt. Wie kann das gehen? Es gibt nur einen einzigen Grund für Gottes Erlösungstat an Israel. Es ist reine Gnade und Liebe. Nicht erst Umkehr, dann Freiheit, sondern umgekehrt. Gott schenkt unverdient die Freiheit und er lädt darum ein, ihm zu vertrauen und seinen Namen zu ehren. Und so begegnet uns Gott hier im Alten Testament und so lernen wir ihn auch in seinem Sohn Jesus Christus kennen. Gott ist mir gnädig, bevor ich mich bekehrt habe. Er opfert seinen Sohn für mich als Lösegeld nicht, weil ich so ein toller Mensch bin, sondern weil ich es als Sünder nötig habe. Der Menschensohn ist gekommen, dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Wenn ich das glauben kann, wenn ich das glaube, dass dieser Gott an Israel so gnädig ist und er durch Jesus mir gnädig ist und Freiheit schenkt, dann brauche ich diesen Gott nicht mehr zu fürchten. Wenn ich das weiß, dass Jesus für mich gestorben ist, als ich ihn noch gar nicht kannte, dann brauche ich mir über die Zukunft meines Glaubens keine Sorgen mehr zu machen. Der gnädige Gott steht zu seiner Berufung. Beim alten Bundesvolk Israel und dem neuen Bundesvolk seiner Gemeinde. Klar, wenn ich auf mich sehe und mein Durchhaltevermögen, dann weiß ich nicht, ob ich morgen noch Christ bin. Aber wenn ich auf den gnädigen Gott sehe, wenn ich auf Jesus sehe, dann brauche ich auch meine Zukunft nicht zu fürchten. Jesus tritt für mich ein, auch wenn es ganz eng wird. Ein erster Grund, warum wir uns nicht zu fürchten brauchen: Gott ist über alle Maßen gnädig. Ein zweiter Grund: Gott ist bei mir, auch in Katastrophen. Fürchte du dich nun nicht, denn ich bin bei dir. So sagt Gott in Vers 5. Ich bin bei dir, das heißt, ich gehe jeden Schritt deines Lebens mit. Ich glaube, das ist die größte Zusage, die er machen kann. Und so verstehe ich dann zum Beispiel auch den Segen am Ende unseres Gottesdienstes. Da sagt es uns Gott persönlich zu: Ich gehe mit dir über die Schwelle des Gotteshauses hinaus in deinen Alltag. Ich bin nicht nur im Gottesdienst für dich da, sondern auch zu Hause und unterwegs und bei all dem, was in der nächsten Woche auf dich wartet. An der Hand meines himmlischen Vaters brauche ich nichts und niemand mehr zu fürchten. Echt? Ja, wirklich. Wenn es nicht so wäre, dann müsste es doch irgendeine Macht geben, die stärker wäre als der Gott und Herr der Welt. Aber wir müssen jetzt gut hinhören, damit wir uns jetzt keine falschen Illusionen über unser Leben machen. Gott sagt nicht: Du brauchst dich nicht mehr zu fürchten, weil es nichts mehr gibt, das dich beunruhigt. Er verspricht seinem Volk: Fürchte dich nicht, denn du gehörst zu mir. Darum werde ich euch aus der Gefangenschaft befreien und euch nach Hause bringen. Aber er sagt nicht: Das wird eine Urlaubsreise. Manche von Ihnen haben das vielleicht vor sich. Ja, so Pauschalreise-Arrangement. Ich habe jetzt noch ganz selten mal so eine Pauschalreise gemacht, aber Sie zahlen einmal viel Geld und müssen sich keine Sorgen mehr machen. Alles wird Ihnen abgenommen. Von der Reise hin bis zum Koffertragen, bis zum Essen besorgen, alles erledigt. Pauschalreise. Rundumversicherung. Gott sagt nicht: Israel, jetzt kommt eine Pauschalreise nach Hause. Im Gegenteil, er sagt, dass Israel durch Wasser und durchs Feuer hindurch muss. Das klingt heftig. Aber er sagt: Ihr werdet darin nicht untergehen. Und so verspricht es Gott auch uns: Ihr braucht euch nicht mehr zu fürchten, weil ich euch erlöst habe. Weil ihr zu mir gehört, weil ihr mein geliebtes Volk seid. Aber er verspricht uns nicht, dass wir keine Probleme als Christen mehr haben werden. Dass wir nicht mehr krank werden, dass wir keine beruflichen Herausforderungen mehr hätten, dass es keinen Stress mehr gibt in der Familie oder mit Nachbarn und wir so locker und leicht durchs Leben trällern. Auch Christen werden manchmal arg gebeutelt und auch Christen verstehen die Welt und ihren Gott manchmal nicht mehr. Aber das eine gilt: Egal wie übel uns das Leben mitspielen mag, Gottes Versprechen sagt: Ich will bei dir sein. Ist das nicht eigentlich eine großartige Zusage? Ihr seid Gott nicht egal. Egal wie dreckig ich mich gerade fühle, egal welche Sorgen mich gerade plagen. Jeder für sich, kann ich von mir auch ein paar aufzählen. Er ist da und ich gehöre zu ihm. Von meinem Weg nach Hause hält mich nichts ab. Und Jesus auch nicht, er geht mit. Das ist der zweite Grund, warum ich nichts mehr im Letzten zu fürchten brauche. Gott ist bei mir, sogar in den Katastrophen meines Lebens. Und der dritte Grund: Gott rettet seine Gemeinde durch die Zeiten hindurch. Ich habe es bis jetzt ganz persönlich gesagt, so von uns als Einzelnen. Aber das gilt von unserem Predigttext her erst recht für das ganze Volk Gottes. Für seine Gemeinde, heute aus Juden und Heiden, die Jesus als ihren Herrn entdeckt haben. Und zugleich ist es auch nicht nur im Blick auf unser eigenes Leben, einzelnes Leben, sondern auf uns als Gemeinde durchaus unbestreitbar. Der Einfluss von Christen in unserem Land nimmt mächtig ab. Die Kirchenaustrittszahlen sind extrem hoch. Die Eintritte auch in Freikirchen und Gemeinschaften demgegenüber winzig, eine Minderheit. Das Bundesverfassungsgericht hat gegen das Gebot Gottes entschieden, dass jeder Mensch sich das Leben nehmen darf, und die Politiker müssen das jetzt irgendwie organisieren. Ja, wie kommen sie an das Gift, um sich umzubringen? Das ist jetzt die Entscheidung, die unser Bundestag fällt oder eben auch nicht so richtig fällt, weil er auch nicht so richtig weiß, wie man das organisieren soll. Menschen töten. Aber das gehöre zu unserer Freiheit, meinen unsere Richter. Unser geschaffenes Wesen als Frau oder Mann wird abgelöst durch selbstkonstruierte Identitäten und am Ende sind wir völlig hoffnungslos überfordert. Wie soll ich mich denn jetzt definieren? Wer bin ich denn? Das muss ich jetzt selber wissen. Das ist alles offiziell und öffentlich. Aber wenn wir danach fragen, was denn noch an Glauben in unserem Volk ist, auch in unserer Stadt, da sieht es meines Erachtens noch dürftiger aus, jenseits der offiziellen Zahlen. Ich glaube, der geistliche Grundwasserspiegel sinkt kontinuierlich. Und wenn man das mal so an seinem inneren Auge vorbeiziehen lässt, dann kann man darüber traurig werden, vielleicht gar ein bisschen depressiv. Und ich kenne manche Kollegen, die werden das, weil sie sagen, wir bauen nur noch zurück. Es wird immer weniger und komplizierter und schwieriger. Das macht keinen Spaß. Aber nun lässt uns Gottes Wort sagen, fürchte dich nicht. Allen Schreckensszenarien zum Trotz, Gott rettet seine Gemeinde. Nicht die Strukturen, die wir alle so aufgebaut haben und an die wir uns gewöhnt haben und die manchmal auch bequem waren. Gott hat Israel durch die schlimmsten Verfolgungen und Zerstreuungen hindurch gerettet. Und Jesus meint sogar, dass uns, seine Gemeinde, die Pforten der Hölle nicht überwinden werden. Wollen wir das unserem Herrn glauben? Wie oft hat man die Gemeinde Jesu schon tot gesagt? Und Gott hat sie doch immer wieder zu neuem geistlichen Leben erweckt. Jeder von Ihnen heute Morgen, der Jesus als seinen Herrn kennt, ist der lebendige Beweis dafür, für Gottes erhaltende Gnade. Ja, es gibt uns noch. Wir sind, wie soll ich sagen, noch da? Nein, wir sind immer noch da. Und wir werden auch da bleiben, weil es uns unser Herr versprochen hat. Wir sind ein Beweis für Gottes erhaltende Gnade, nicht für unseren Mut, unseren Trotz, sondern für Gottes Gnade, die uns durchträgt. Ja, natürlich, wir Christen sind ein chaotischer Haufen. Also wenn man da ein bisschen hinter die Fassaden guckt, es ist manchmal unerträglich. Ja, wir wissen manchmal auch nicht so richtig, was gut ist für die Gemeinde Jesu in unserem Land und unsere eigenen Gemeinden. Und Gott lässt uns trotzdem nicht los. Er sagt nicht, oh, jetzt reicht's, Schluss mit denen. Wir sind nach seinem Namen genannt. Darum heißen wir doch Christen. Nicht, weil wir irgendwie christlich wären, sondern weil wir zu Christus gehören. Wir gehören ihm für alle Zeit. Und darum brauchen wir uns nicht zu fürchten. Denn Gott ist über alle Maßen gnädig. Gott ist bei mir auch in Katastrophen. Und Gott rettet seine Gemeinde durch die Zeiten hindurch. Und darum dürfen wir unsere Wege fröhlich gehen. Nicht leichtfertig, aber weil wir nach seinem Namen Christen sind, die er zu seiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht hat. Amen. Ich bete. Herr Jesus, wir haben das jetzt gehört, so in unserer ganz persönlichen und in unserer weltgeschichtlichen Lage. Deine Zusage, fürchte dich nicht. Und deine Gründe, die du uns mitlieferst, damit wir es dir glauben können. Und ich bitte dich, Herr, schenk doch, dass es in unser Herz einsickert und dass es unsere Gedanken prägt. Wir sind wohl nicht in der Gefahr abzuheben und leichtfertig zu werden. Aber wir brauchen deinen Trost und deinen Mut täglich neu. Danke, Herr, dass du dich zu uns stellst und uns durchträgst. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir nehmen den Grundton der Predigt auf, fürchte dich nicht, und singen das nächste Lied.